Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Wobei heute stimmt das gar nicht so genau, weil ich sitze hier in Mainz und das hat mit meinem heutigen Gast zu tun. Stellvertretende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Ministerin Katharina Binz. Schön, dass ich heute hier sein darf in Mainz.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf und dass ihr extra nach Mainz gekommen seid. Ja,
wir haben uns auf den Weg gemacht. Christoph und ich sind jetzt hier in der Landesgeschäftsstelle und freuen uns heute mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich muss dich gar nicht groß vorstellen, du bist stellvertretende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Ich glaube, der eine oder andere hat schon mal von dir gehört. Trotzdem starten wir wie immer in unserem Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde, um einfach reinzukommen und unseren HörerInnen zu sagen, wer ist eigentlich Katharina Binz? Und die erste Frage, Katharina, was ist dein Lieblingsort in Rheinland-Pfalz?
Boah, schwer. ich würde sagen, tatsächlich, ich bin gebürtige Moselanerin und Moseltal begeistert mich immer noch, jedes Mal, wenn ich da durchfahre.
Kann ich hier nur bestätigen, ich bin auch Moselaner. Da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Woher kommst du von der Mosel?
Ich bin geboren in Zell an der Mosel, aber halt im Krankenhaus. Und die ersten 6 Jahre habe ich in Mesenich gelebt. Das ist so ein kleines Weindorf im Kreis Cochem-Zell. Und dann sind meine Eltern auf den Hunsrück gezogen, also haben da ein Haus gekauft, schon ein paar Jahre vorher renoviert. Und mit 6 bin ich dann auf den Hunsrück gezogen.
Und dann aber trotzdem im Herzen Moselanerin geblieben.
Auf jeden Fall.
Und jetzt wohnst du in Mainz. Also seit, ich habe das für später, wenn wir noch ein bisschen über deine Biografie sprechen, werden wir es genauer besprechen. Aber aktuell bist du Mainzerin.
Genau, ich lebe jetzt, dieses Jahr sind es 20 Jahre, die ich in Mainz lebe.
Wahnsinn.
Genau, ja.
Aber trotzdem im Herzen Moselanerin.
Ja.
Das zur nächsten Frage, Wein oder Bier?
Mittlerweile Wein.
Ich wollte gerade sagen, als Moselanerin muss man eigentlich sagen, Mosel, guter Moselriesling.
Ja, gut, aber tatsächlich habe ich den Wein erst relativ spät für mich entdeckt, muss ich schon sagen. Also,
aber wenn, dann roten oder weißen?
Weiß. Ich trinke gar keinen Rotwein.
Kommst du vielleicht noch zu? Ich glaube, das ist auch so ein Ding wie früher mit Kaffee, wenn man oder das erste Bier hat überhaupt nicht geschmeckt und dann aber irgendwann der rote.
Ja, ich weiß nicht. Nee, es ist wirklich nicht so mein Ding.
Okay, Nachteule oder Morgenmensch?
Nachteule.
Ist du eher, also morgens Wecker klingeln,
gar ja, nicht so cool? Ja, gar nicht so gut.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen, ist bei mir auch immer schwierig. Was sind die Grünen, was bedeuten die Grünen für dich?
Die Grünen sind meine politische Heimat. Seit 2005 bin ich Parteimitglied und es hat mir immer Spaß gemacht, mich bei den Grünen einzubringen. Ich habe durch die Grünen unfassbar wichtige Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ja, und am Ende des Tages bin ich auch nur deshalb Ministerin geworden, weil ich bei den Grünen bin. Aber die Grünen sind für mich einfach, wie gesagt, die politische Heimat und auch die Partei, die mir einfach am allernächsten ist. Ich glaube, man muss sich immer von der Illusion verabschieden, dass man zu 100% mit allem übereinstimmt, was eine Partei so macht und tut. Das sind ja auch große Organisationen mit vielen Menschen. Aber bei den Grünen war das so von Anfang an so die Basics, die haben halt einfach gestimmt.
Wie kamst du zu den Grünen? Wie kam die Entscheidung zustande?
Ich war 2005 an der Uni hier in Mainz AStA-Vorsitzende und habe dann darüber Leute kennengelernt, die auch bei den Grünen waren. War damals parteilos, war auch meiner gesamten Zeit, als ich hochschulpolitisch aktiv war, nie in einer parteinahen Gruppe. Also ich war auch nie bei Campusgrün oder so. Und dann war aber schon so ein bisschen die Frage, naja, will man sich nicht auch außerhalb der Universität politisch einbringen? Und dann kam diese vorgezogene Bundestagswahl 2005, also Gerhard Schröder, der die Vertrauensfrage gestellt hat, Bundestag wurde aufgelöst. Und ich fand das damals furchtbar. Also ich fand das ganz schrecklich, dass er das gemacht hat, weil danach ja dann auch Rot-Grün futsch war. Und das war für mich zum einen der Moment zu sagen, ja, du musst tatsächlich dich auch irgendwie außerhalb der Uni politisch einbringen, also eventuell dann in eine Partei gehen. Und ich war immer so, ja, so rot-grün, ne, irgendwie so dazwischen. Und dann aufgrund der Tatsache, dass die SPD halt einfach dann diese Bundestagswahl ausgelöst hat, war dann für mich auch klar, nee, dann gehe ich zum Grünen.
Und die Entscheidung bis heute nicht bereut? Oder gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, wenn du gerade sagst rot-grün, oh, vielleicht wäre ich besser zu den Roten gegangen?
Oh, nö. Nö. Also ich meine, ich habe natürlich jetzt auch dann im Nachgang, kamen ja auch so ein paar Jahre, die waren nicht so einfach für die Grünen, beispielsweise 2006 hier im Landtag in Rheinland-Pfalz sind die Grünen aus dem Landtag geflogen, aber trotzdem war da nie so der Moment, dass ich so gedacht habe, Mist, ich bin im falschen Verein gelandet. Nee, überhaupt nicht.
Gut so. Jetzt kommt eine bisschen gemeine Frage, dein Lieblingsort in Koblenz.
Ich war am Samstag erst in Koblenz, auf der Festung Ehrenbreitstein.
Das ist gar nicht so selten da, ne?
Nö, also, tatsächlich war ich letzte Woche zweimal sogar in
Koblenz. Wahnsinn. Hätten wir einen Podcast auch da aufnehmen können.
Stimmt, aber da war der Zeitplan sehr eng. Ja. Deswegen würde ich tatsächlich da auch sagen, die Festung Ehrenbreitstein ist einfach ein faszinierender Ort.
Ja, voll. Ja. Ist auch einer der Orte, wir fragen die Frage sehr oft, dein Lieblingsplatz in Koblenz, und einer der Orte, der oft genannt wird. Festung Ehrenbreitstein mit Rheinanlagen, kommt das immer so in der Riege vor. Katharina, du triffst dich abends mit Menschen und es sind Menschen dabei, die hast du vorher noch nie gesehen. Wie stellst du dich da vor?
Dann sage ich, hallo, ich bin die Katharina.
Und sagst im nächsten Satz, ich bin stellvertretende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Nee, ich stelle mir das wirklich nicht schwierig vor. Also wenn ich dann, auch, ja. Oder?
Du legst wirklich den Finger in die Wunde mit dieser Frage. Also von sich aus macht man das ja nicht. Ja, du gehst ja nirgendwo hin.
Nein, aber Tag, irgendwie. Ja.
Aber es fängt an, schwierig zu werden, wenn du mit Leuten dich, also wenn du Leute kennenlernst tatsächlich und dann fragen die, und was machst du so beruflich? Da muss man immer, je nach Situation, überlegen, wie man jetzt diese Frage gut beantwortet, weil man hat, die Leute haben ja dann schon gezeigt, dass sie dich nicht kennen oder nicht erkannt haben, was jetzt auch wirklich überhaupt nicht außergewöhnlich wäre. Ja. Also die Bekanntheitsgrade von LandespolitikerInnen sind, mal abgesehen von der Ministerpräsidentin, sehr unterdurchschnittlich, durch die Bank weg. Außer man hat sich mal irgendwie was richtig Schlimmes geleistet, dann kennen einen
also
die Leute.
Ist gut, also wenn man nicht
eben
kann,
genau, eigentlich ist das ganz gar nicht so schlimm. Das Problem ist, wenn man dann sagt, ja, ich bin Ministerin in der Landesregierung, dann sind die Leute meistens total unangenehm berührt, weil sie dann merken,
oh, ich müsste das eigentlich wissen.
Genau, so. Und die Situation will man ja eigentlich gar nicht erzeugen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Und dann kommt es für mich immer so ein bisschen drauf an, einzuschätzen, okay, kommt es jetzt sowieso irgendwann dazu? Oder ist das jetzt nur so ein kurzer Smalltalk? Ja. Man hat mit der Person eigentlich nicht
was
besonders viel zu tun.
Ich bin Politikerin.
Nee, dann sage ich, ich arbeite bei der, meistens sage ich, ich bin in der Landesregierung.
Okay.
Und manchmal sind die Leute
hinterfragt
dann
hinterfragt man gar nicht.
Genau, manche hinterfragen es nicht und andere sagen dann natürlich so, aha, was machst du da? Und dann sage ich schon.
Spannend, wird man auf der Straße hier in Mainz vor allem erkannt? Also das gerade, man ist nicht so bekannt als Landespolitikerin, aber passiert dir das schon, dass du irgendwie mal angesprochen wirst von Menschen, die sagen, ey, was macht ihr denn da für einen Mist? Oder?
Nee, das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert tatsächlich, aber ja, man wird schon angesprochen oder man läuft wo vorbei und dann, ah, die Frau Ministerin oder so. Oder man merkt, dass die Leute halt so komisch angucken.
Ja, aber dann, das eher in Mainz, oder? Oder auch in Rheinland-Pfalz generell?
Nö, eher in Mainz und tatsächlich im Kreis Cochem-Zell.
Ja gut,
da passt
klar, da bist du
auch
dann bekannt.
Ja.
Wenn du Katharina Binz mit 3 Hashtags beschreiben müsstest, was wären das für Hashtags?
Boah.
Oder einer, wir fangen mal mit einem an.
Einem. Das ist echt schwer. Können wir das nochmal aufrufen später?
Wir können das später nochmal aufrufen. Ich finde das immer spannend. Weil, also anders gefragt, wie würde ich dich selbst beschreiben? Was macht Katharina Binz aus?
Ich glaube, ich bin sehr hinter den Sachen, also es ist schwierig, dafür ein richtiges Wort zu finden. Ehrgeizig beschreibt es irgendwie nicht. Aber ich glaube, wenn ich was erreichen will, dann versuche ich auch wirklich hinterher zu bleiben.
Das ist vielleicht so ein Wort, ich war letztens in einem Podcast rund ums Eck in Koblenz, heißt der. Da haben wir auch darüber gesprochen, habe das gleiche Phänomen bei mir probiert zu beschreiben. Und da habe ich gesagt, die Pia Schellhammer, unsere Fraktionsvorsitzende im Landtag, ich habe sie, bevor ich Kreisvorsitzende in Koblenz wurde, mal gefragt, hier, würdest du mir das zutrauen? Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Hat sie zu mir gesagt, ja, auch dieses Phänomen beschrieben, hat gesagt, du bist sehr pushy. Vielleicht passt das bei dir auch oder ist das nicht so ganz?
Ja, das sind wir jetzt wieder hat schon wieder so eine Gender-Komponente. Das ist ja bei Frauen immer eher so negativ konnotiert, ne?
Ich weiß noch nicht, ob Pia das positiv meinte bei mir.
Ja, genau. Aber bei Frauen ist immer eher so, ja, die ist zu bossy, zu pushy, so. Aber das würde ich, also vielleicht muss man mal versuchen, das so positiv zu ownen, ja. Also
braucht man das, wir kommen auch später drauf, wie wird man eigentlich Ministerin, aber braucht man das, um so ein Amt zu erreichen?
Ja, definitiv. Also auch auf jeden Fall, um es gut auszufüllen, würde ich sagen. Man ist Leiterin einer Behörde. Jetzt ist mein Ministerium nicht das Größte, aber es ist jetzt auch nicht super klein. Also im direkten Bereich ungefähr 200 Beschäftigte. Und dann haben wir ja noch viele nachgeordnete Bereiche bei uns im Ministerium. Und man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute, die in einem Ministerium arbeiten, automatisch wissen, was die Ministerin so denken möchte und tut und will. Das heißt, man muss seine Vorstellung schon sehr klar auch formulieren können. Und man muss auch im Alltag, der halt immer wahnsinnig schnell ist, und oft ist der politische Betrieb ja so, das, was letzte Woche diskutiert wurde, das interessiert diese Woche niemanden mehr, dass man halt auch wirklich bei den Dingen, die man möchte, auch dahinter ist. So, und das, also das braucht man schon, ja.
Du hast gerade seinen Alltag schon angesprochen, einer Ministerin. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, oder unsere HörerInnen, wie sieht so ein, wenn es überhaupt gibt, ein Alltag einer Ministerin, wie sieht das aus, wenn du morgens ausstehst, wie gehst du vor, was passiert?
Ja, tatsächlich schwierig. Also die Tage sind alle unterschiedlich. Also ich glaube, der einzige Tag in der Woche, der immer jede Woche gleich ist, ist der Dienstag. Das ist so der Tag, an dem der Ministerrat tagt, also das Kabinett. Und da würde ich vielleicht einfach mal sagen, der geht auch sehr früh los. Da habe ich meine erste Schalte um 7.30 Uhr. Da gibt es eine Absprache.
Aber heißt alles digital? Oder wenn du sagst Schalte, oder ist das?
Nö, wir kommen gleich dazu. Okay. Genau. Also das erste ist tatsächlich eine Schalte, das erklärt sich aber von selbst. Das ist als stellvertretende Ministerpräsidentin bin ich auch eingebunden in so einen Kreis bundesweit. Wir haben ja einige stellvertretende MinisterpräsidentInnen und einen Ministerpräsidenten. Und da gibt es jede Woche eben so eine Abspracherunde, Austauschrunde. Die ist dann aber schon so früh, weil natürlich alle einen vollen Terminkalender haben.
Wie lange dauert die dann?
Oh, halbe Stunde ungefähr. Ja, kommt drauf an. Also normalerweise halbe Stunde.
Was wird da so besprochen? Was ist das?
Darf ich nicht sagen.
Okay. Habe ich mich schon drauf eingestellt. Wir haben eben auf der Autofahrt gesprochen. Mit wem wollen wir eigentlich nochmal irgendwie Podcast aufnehmen? Da kam dann auch Tobias Lindner. Dann, also hat Christoph vorgeschlagen, habe ich gesagt, ja, ist spannend, aber der sagt bestimmt bei jedem zweiten Satz, darf ich nicht sagen.
Nein, im Prinzip geht es darum, ein bisschen abzustimmen, was plant die Bundesregierung diese Woche, gibt es da irgendwelche Besonderheiten aus den Ländern und. Bundesratswochen sind dann natürlich nochmal ein bisschen besonderer. Genau, und danach geht es ins Ministerium, da treffen wir uns dann grün intern, haben nochmal eine Runde, wo wir Dinge besprechen. Dann gibt es weitere Rücksprachen und irgendwann ist dann, wie gesagt, der Ministerrat, der dann tagt.
Kannst du das kurz erklären für alle, die nicht wissen, was der Ministerrat ist?
Ja, also das ist sozusagen das rheinland-pfälzische Kabinett. Da treffen sich alle Ministerinnen, alle Minister unter Leitung der Ministerpräsidentin und da werden dann entsprechend Beschlüsse gefasst, Vorlagen diskutiert. Also es ist im Prinzip, also alle Gesetze zum Beispiel, wenn ein Ministerium ein Gesetz auf den Weg bringen möchte, dann gibt es da natürlich bestimmte formale Abläufe und ein ganz wichtiger Schritt ist, dass der Ministerrat das Gesetz beschlossen hat und dann geht es als Regierungsvorlage ans Parlament.
Muss das dann immer einstimmig sein oder gibt da auch die Mehrheit?
Wir stimmen da eigentlich nicht ab.
Okay. Also es muss Konsens irgendwie da sein.
Genau, es muss Konsens da sein und alles, was im Prinzip schon auf dieser Tagesordnung steht, ist schon abgestimmt. Okay, also die eigentliche Abstimmungsarbeit zwischen den Ministerien, die läuft eigentlich schon im Vorfeld, kann man sagen.
Jetzt haben wir auf Bundesebene, genauso wie in Rheinland-Pfalz, die Ampel. Auf Bundesebene knirscht es ja immer mal wieder. Wie nimmst du denn die Arbeit der Ampel in Rheinland-Pfalz dann wahr, als Teil dieser Ampel, als maßgeblicher Teil?
Anders.
Ja, ich glaube, das ist augenscheinlich.
Nein, also es ist natürlich was, worüber ich mir viele Gedanken mache, aber ich weiß das auch von den Kolleginnen, also von Malu Dreyer, aber auch Daniela Schmidt, die ja für die FDP sozusagen Führungsrolle innehat, dass wir alle drei uns viele Gedanken darüber machen, warum das in Berlin so läuft und bei uns in Rheinland-Pfalz wesentlich besser. Und es ist wirklich so. Es ist jetzt auch nicht einfach so dahergesagt, dass es bei uns besser läuft. Es gibt gewisse Dinge, auch in der Zusammenarbeit, auch im Vertrauen einander, also das sind Sachen in Berlin passiert, wo ich mir so denke, wenn das bei uns passieren würde, das wäre schon eine Riesenkrise, weil man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass sowas passiert.
Jetzt hast du ja gesagt, ihr fragt euch das, habt ihr auch schon Antworten gefunden? Also woran könnte das liegen?
Naja, ich glaube, es liegt zum einen an Personen. Das ist immer so, ne? Da, wo es gerade um so eine Zusammenarbeit geht, da geht es auch oft um Persönlichkeiten. Ich glaube, wir sind alle drei ein bisschen anders gestrickt und auch eher ein bisschen mehr konsensorientiert, kooperationsorientiert. Aber ich glaube, ein ganz großer Grund liegt auch ein bisschen in dieser politischen Kultur und dem politischen Umfeld in Berlin. Also, dass es da so anders läuft. Da ist alles viel schneller. Es ist alles viel, viel mehr unter einer auch viel schärferen Beobachtung der Öffentlichkeit, der Medien. Und ohne jetzt zu sagen, die Medien sind schuld. Das will ich jetzt überhaupt nicht damit sagen, sondern aber solche Sticheleien, die ja auch oft gar nicht aus der Regierung kommen, sondern dann eher so aus dem Parlament oder so, ne? Die werden auch viel mehr aufgegriffen. Und damit versuchen sich, glaube ich, Einzelpersonen auch viel mehr zu profilieren. Das muss man, glaube ich, in Berlin auch irgendwie machen. Also vielleicht nicht unbedingt über so einen Weg, aber profilieren ist, glaube ich, in Berlin viel wichtiger, weil das ist ein Bundestag mit 800 Abgeordneten. Um da irgendwann mal irgendwie wahrnehmbar zu sein, muss man, glaube ich, sich ganz anders auf die Hinterfüße stellen als in Rheinland-Pfalz.
Aber sind die Berliner da mal auf euch zugekommen, hatten gefragt, hier, wie läuft denn eine gute Ampel? Oder spielt ihr dann eher die weniger Rolle? Das ist das eine, das Land, das andere ist dann Bund.
Ja, das sind unterschiedliche Dinge und ich glaube, das würden die jetzt auch so nicht machen.
Vielleicht würde es aber mal Sinn machen, das kann ja, könnte ja sein.
Ja. Katharina, ich habe ja auch mal gesagt, es kann vielleicht auch daran liegen, dass bei uns sind es drei Frauen und
auch eine Möglichkeit.
In Berlin sind es drei Männer, aber es wird nicht die ganze Wahrheit sein.
Ein Teil davon, vermutlich. Du hast eben schon beschrieben, wie du zu den Grünen kamst. Dann warst du bei der AStA und hast, oder bei dem AStA und hast, bist dann bei den Grünen eingetreten. Wie ging es denn dann weiter, dein grüner Weg bis hin zur Ministerin?
Also ich bin, genau, ich bin zu den Grünen gegangen, war dann da einfach mal Mitglied. So, hab, wie gesagt, so Wahlkämpfe mitgemacht. Also der erste dann damals, dieser Bundestagswahlkampf.
Das war dann schon in Mainz aber, ne?
Ja, ja, das war alles schon in Mainz. Landtagswahl 2006 habe ich mich auch schon engagiert und war aber jetzt nie irgendwo in einem Gremium oder hatte irgendwie kein Amt inne. Und dann, das muss 2007 gewesen sein, ja, 2007. Ich war eigentlich gerade schon auf dem Absprung in die USA. Also ich habe so ein Stipendium gehabt, war 3-4 Monate in den USA. Und kurz vorher war bei uns in Mainz nochmal so eine Kreismitgliederversammlung und dann bin ich da halt hin und dann auf der Straße vor dem Saal stand die Tabea Rösner, die war damals die Kreisvorsitzende und hat gesagt, Katharina, wir brauchen noch jemanden für den Kreisvorstand.
Wie das halt so läuft, ja, kenne ich die Situation.
Ja, die kennen viele, die in Ämtern sind. Und ja, und dann habe ich halt gesagt, aber ich fahre nächste Woche in die USA. Das ist egal.
Wie lange warst du dann in den USA?
Ach, irgendwas zwischen 3 und 4 Monaten. Also es war überschaubarer Zeitraum. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann mache ich das halt und bin dann gewählt worden als Beisitzerin. Und auch das ist ja so eine typische Einstiegsgeschichte. Mhm. Ne? Und war das dann auch relativ lange? 2011 bin ich Kreisvorsitzende geworden. Genau, aber 2009 vorher bin ich in den Stadtrat gewählt worden. Und das war hier in Mainz ja auch so eine sehr besondere Kommunalwahl 2009. Wir waren hier vorher immer in der Opposition gewesen. Und dann sollte hier ein Kohlekraftwerk gebaut werden in Mainz. Und die Grünen waren eigentlich die einzigen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Also es gab vorher so eine Allparteien-Konsens-Koalition. Und die wollten alle unbedingt dieses Kohlekraftwerk. Wir haben dann dagegen protestiert, uns dagegen aufgestellt und dann sind wir mit über 20% gewählt worden.
Was zu dem Zeitpunkt ja herausragend
war. Was zu dem Zeitpunkt wirklich, wirklich krass war, genau. Und dadurch bin ich dann halt auch in den Stadtrat gewählt worden.
Also wolltest du, oder war es gar nicht so sicher, dass du dann reinkommst?
Ja, doch. Ich hatte eigentlich schon einen ganz guten Listenplatz, aber das war, glaube ich, schon trotzdem was anderes, so reingewählt zu werden als ja, mit so einem, ich sag mal, Durchschnittsergebnis. Mhm. Weil wir danach eben dann auch in diese Koalition, also wir haben dann eine Ampelkoalition geschmiedet. Ampel geübt. Ich bin sehr Ampel geübt, ja. Und haben dann eben auch zwei hauptamtliche Beigeordnete bekommen, den Günther Beck, der hier der Finanzdezernent ist, und die Katrin Eder, die damals ja dann Verkehrsdezernentin wurde und Umweltdezernentin. Und das hat halt, also in der Zeit habe ich einfach unglaublich viel gelernt, weil das war das erste Mal wirklich in der politischen Verantwortung zu sein, weil dann muss man ja wirklich auch Sachen umsetzen und Mehrheiten suchen und auch Dinge verteidigen, die vielleicht nicht alle gut finden. Und vor allen Dingen, damals ging es der Stadt Mainz finanziell gar nicht gut, heute anders.
Ich wollte gerade sagen, im Vergleich zu heute, dank BioNTech.
Ja, genau. Aber das war damals was ganz, ganz anderes. Wir haben dann auch einen kommunalen Entschuldungsfonds machen müssen mit ganz furchtbaren Einsparungen und also insofern blicke ich auf diese Zeit wirklich immer wieder zurück und denke, boah, da hast du echt viel gelernt. Ja.
Und dann wurdest du Kreisvorsitzende und wie kam dann irgendwann, warst du dann im Landtag? Wie ist das passiert?
Ja, genau. Dann bin ich Kreisvorsitzende geworden, habe dann in der Funktion, beziehungsweise dann habe ich kandidiert auch noch als Landesvorsitzende, bin nicht gewählt worden, genau. Das gehört halt auch dazu,
dass man nicht immer nur erfolgreich ist. War das ein einschneidendes Erlebnis, dass du sagst, oh, da habe ich mal überlegt, bin ich hier gerade richtig oder?
Ja, natürlich ärgert man sich da erstmal. Ja. Also klar, braucht man jetzt nicht drum herum zu reden, dass man sich da ärgert und auch denkt, irgendwie, ja, es wird ja nicht wertgeschätzt, was ich hier mache. Und irgendwann muss man sich aber mal selber so ein bisschen überlegen, naja, gut. Also, ne?
War vielleicht ein richtiger Zeitpunkt.
Genau, es ist halt eine demokratische Entscheidung. Du hast ein Angebot gemacht, die Leute haben ein anderes Angebot angenommen und vielleicht hast du dich auch nicht zu 100% gut präsentiert. Also eine gewisse Selbstkritik muss man, glaube ich, auch
Wer
dann einfach...
Wer wurde dann damals gewählt? Das war alles vor meiner Zeit.
Ja, das war der Uwe Dietrich Seidel, der auch aus Koblenz kommt. Genau.
Der Uwe.
Ja, und dann habe ich aber was anderes gemacht, was nochmal ganz wichtig war. Und zwar hatten wir 2012 OB-Wahlen in Mainz. Und da ist dann damals der Günther Beckarm angetreten. Und wir waren halt auch damals als Grüne hier in Mainz noch nicht so professionell aufgestellt, dass wir irgendwie eine Kreisgeschäftsführung hatten und sowas. Also hatten wir, glaube ich, schon so eine 450-Euro-Kraft. Damals gab es das noch nicht. Und dann hat der Günther gesagt, ja, aber wer organisiert denn jetzt meinen Wahlkampf? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt. Und habe dann wirklich auch da mehrere Monate, das war Gott sei Dank so ein kurzer Wahlkampf, weil der Vorgänger ist zurückgetreten und das war alles sehr, sehr zeitlich sehr, sehr knapp. Deswegen ging das dann auch und habe dann wirklich komplett diesen Wahlkampf organisiert, von vorne bis hinten. Und auch das war wirklich so eine ganz lehrreiche Erfahrung. Und wir sind in die Stichwahl gekommen und haben dann am Ende mit knapp 43% nicht gewonnen, aber wirklich auch für die Zeit damals eben auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis gewesen. Und das war dann auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, für andere, die vielleicht jetzt auch nicht in Mainz leben, sondern aus dem Landesverband, nochmal so ein Zeichen, aha, okay.
Ja, da ist die Katharina, die kann was.
Die kann vielleicht doch ein bisschen was. Ja. So. 2013 bin ich dann ja auch Landesvorsitzende geworden. Und dann kam wieder ein Wahlkampf, den ich mitorganisiert habe, nicht mal ganz so alleine. Das war die Landtagswahl 2016, die ist ja fast schief gegangen. Mhm. Auch das nochmal so ein Punkt, wo man wirklich einfach nicht erfolgreich war, sondern einfach eher so ein schlechter Moment in der eigenen Karriere. Und da war ich ja auch eigentlich kurz davor aufzuhören. Also ich hatte ja schon gesagt, ich trete nicht mehr an als Landesvorsitzende und war eigentlich davor zu sagen, okay, ich mache was ganz anderes.
Was hat dich denn dazu bewogen, doch weiterzumachen?
Viele Leute, die mich angesprochen haben und gesagt haben, mach doch weiter und wäre gut, wenn du nochmal antrittst. Das habe ich dann auch gemacht.
Sehr erfolgreich dann im Nachhinein.
Ja, und dann, und das war wirklich verrückt, also es war wirklich richtig verrückt. Also ich habe ja 2016 auch selber kandidiert für die Landtagswahl auf dem Listenplatz 9. Der hat ja dann nicht gezogen, weil wir so ein schlechtes Ergebnis hatten. Und ich habe auch überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass da nochmal, dass das im Laufe dieser Legislaturperiode irgendwas wird. Und dann habe ich, wie gesagt, kandidiert nochmal als Landesvorsitzende. Das war dann samstags oder sonntags bin ich gewählt worden. Und am Dienstag drauf hat die Evelyn Lemke gesagt, dass sie aus dem Landtag ausscheidet und ich dann sozusagen die übernächste Nachrückerin wäre. Der eigentliche Nachrücker wäre der Fred Konrad gewesen. Der hatte aber schon gesagt, dass es bei ihm sehr unsicher ist, ob er überhaupt nochmal, also er hat gesagt, wenn ich gewählt worden wäre, wäre ich in den Landtag natürlich eingezogen, aber ob ich jetzt nochmal als Nachrücker zur Verfügung stehe, weiß ich nicht, weil der ist ja Kinderarzt, hat eine eigene Praxis, hat gesagt, das ist alles viel zu unsicher, hopp oder top, ja. Und der hat dann noch ein paar Wochen gebraucht, um sich zu überlegen, ob er es macht oder nicht, und hat dann schlussendlich gesagt, er macht's nicht, und dann bin ich halt.
Dann kam deine Zeit.
Bin ich halt in den Landtag nachgerückt, genau, ja.
Ja, und von da aus dann einige Schritte hin zur, jetzt kommt die Zeit vielleicht, um das abzukürzen, als ich auch irgendwann mal mitbekommen habe, wie so die Grünen ticken und ich kam erst 2019 in die Partei, dann war die Landtagswahl 2021 und das erste grüne Direktmandat in Rheinland-Pfalz ging dann an Katharina Binz. Ja. Wie hast du das empfunden? Das war ja dann wirklich mal ein Erfolg.
Also. Ja, das war ein total großer Erfolg. Man muss ja dazu sagen, allerdings, man kann es sich heute schon gar nicht mehr vorstellen. Das war ja alles mitten in Corona, ne? Eigentlich war Lockdown zu der Zeit. Also war ja gar keine Geschäfte nichts, ne? Der Wahlkampf war natürlich total anders. Wir haben ganz viele digitale Sachen gemacht. Also ich hatte so ein eigenes Format, wo ich jede Woche mit unterschiedlichen Leuten getalkt habe über Facebook, Instagram. Ich hatte eine Nummer, die ich auch plakatiert habe, wo die Leute mich anschreiben konnten. Und habe natürlich diese ganzen üblichen Podien, alles, was man so in so einem Wahlkampf macht, die waren natürlich auch immer alle digital. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das ist kein Wahlkampf. Ja. Das ist ja verrückt, ja. Und dann habe ich mir so einen Bollerwagen organisiert und habe da so ein Plakat von mir oben drauf gespannt. Das war ein bisschen, also meine Tochter hat immer gesagt, das Piratenschiff. Und die war auch manchmal dabei. Und dann sind wir einfach losgezogen und haben einfach am Rhein, wo die Leute dann ja wegen Corona sich viel aufgehalten haben, einfach habe ich da Flyer verteilt und so. Und ich glaube, das hat echt viel ausgemacht.
Hat man irgendwann oder hast du irgendwann während des Wahlkampfes in Betracht gezogen, dass es klappt mit dem Direktmandat oder war das komplett überraschend?
Das war schon überraschend, muss ich sagen. Also es war wirklich überraschend. Wir haben natürlich am Anfang, guckt man sich natürlich das an. Hier ist auch der Wahlkreis vor der Wahl ein bisschen neu zugeschnitten worden, so dass der für uns eigentlich sehr gut war, muss man sagen. Weil wir bei der Kommunalwahl vorher hier in allen vier Stadtteilen, die zu diesem Wahlkreis gehören, stellen wir einen Ortsvorsteher oder die Ortsvorsteherin. Also man wusste im Prinzip, dass schon da gibt es schon ein ordentliches Potenzial, aber ich hatte auch einen sehr guten Gegenkandidaten von der SPD und ich hab das nicht gedacht. Und ich sag mal, dann muss man ja auch dazu sagen, wir haben ja dann landesweit, ich glaube 9,3 oder 9,4%. Und das hat man ja in den Umfragen gesehen vorher. Wir haben ja immer das Problem, dass wir gegen Ende des Wahlkampfes so ein bisschen runtergehen. Deswegen habe ich da nicht mit gerechnet, weil ich dachte, okay, also wenn wir jetzt landesweit, weiß ich nicht, 13-14% holen würden, dann würde ich das sehen, aber nicht bei den Zahlen, bei denen wir momentan stehen in den Umfragen und an dem Abend selber. Ich weiß noch, dass ich dachte, naja gut, wenn du jetzt so eine gut platzierte Zweite wirst, das wäre doch schon ein großer Erfolg. Ja. Und dann kommen so diese Ergebnisse rein. Ich war ja auch komplett zu Hause, also es gab ja auch keine Wahlparty.
Das weiß ich auch noch.
Ja. Und habe dann auch irgendwann gesagt, weil eigentlich wäre mein Plan gewesen, irgendwann ins Abgeordnetenhaus zu gehen. Aber ich habe gesagt, irgendwann, als das lief, ich dachte, jetzt bleibst du bei deiner Familie, bis das ausgezählt ist. Das ist jetzt auch zu komisch, hier wegzugehen. Und dann war es am Ende ja auch einigermaßen knapp, also 200 irgendwas Stimmen Unterschied. Aber das war schon Wahnsinn. Also es war wirklich, wirklich Wahnsinn.
Ja. Wurde es ja auch zu Recht sehr dafür gefeiert. War dann in dem Moment eigentlich schon irgendwie klar, so die Katharina wird jetzt Ministerin, wenn wir Regierungsbeteiligung haben? Oder nee. Wann wurde das für dich auch dann klar?
Nee, das war natürlich nicht klar. Also ich meine, das ist ja dann die Frage, ne? Wie geht man dann in Koalitionsverhandlungen? Und da war ich auch nicht beteiligt, also in dieser Runde, die Koalitionsverhandlung vorbereitet hat und so, war ich ja auch nicht drin. Und habe natürlich gedacht, ja klar.
Ich habe hier schon was gerissen.
Es könnte eine Möglichkeit geben, ja. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, sag mal, in dem Moment, in dem klar war, dass damals die Anne Spiegel auch gesagt hat, sie entscheidet sich für das Umweltministerium, das Familienministerium wird dadurch eventuell frei, wobei man auch da nie weiß, bei Koalitionsverhandlungen, welche Ressorts am Ende wie zusammengeschnitten werden und. Habe ich natürlich schon gedacht, gut, das waren alles meine Themengebiete im Landtag. Da war ich überall die fachpolitische Sprecherin für. Das könnte natürlich schon auch fachpolitisch Sinn machen, ne? Aber wirklich erst, dass ich es gewusst habe, war dann, als man mich dann auch gefragt hat. Ja.
Und ich stelle mir das gerade vor, ich werde dann gefragt, von wem auch immer, willst du Ministerin werden? Da sagt man ja nicht mehr gerade so, ja klar, mache ich.
man muss natürlich erstmal das Zuhause auch besprechen.
Wie sagt man das von so seinem Partner? Hier, ich wurde da gefragt, ich soll Ministerin werden.
Naja gut, also in so einer Situation oder in diesen Wochen, das ist ja, dann spielt sich ja alles so in so einem Zeitraum von 2-3 Wochen ab, hat man natürlich vorher schon mal irgendwie zu Hause darüber gesprochen. Und mein Mann ist jetzt zwar kein Parteimitglied, aber ist natürlich auch irgendwie, kriegt er das ja alles mit. Natürlich sagt er dann auch so, jetzt hast du da Direktmandat gewonnen. Was heißt das jetzt für dich? Und dann muss man natürlich auch schon darüber reden. Genau, ja.
Wusstest du jetzt, bist du ja, wie lange, 2 Jahre, 2,5 Jahre
Ministerin? Ja, fast 2,5, ja.
Genau, wusstest du, worauf du dich eigentlich einlässt? Also jetzt rückblickend, hättest du das von dem Amt erwartet, was dich jetzt wirklich dann jeden Tag beschäftigt?
Erwartet bestimmt schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt falsche Erwartungen hatte, aber genau wie es dann ist, weiß man nie vorher. Also das kann man ja irgendwie nicht das ist glaube ich, schwierig vorherzusehen.
Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das hätte ich gar nicht gedacht? Das ist jetzt komplett überraschend für mich in diesem Job.
Komplett überraschend vielleicht nicht, aber also was ich schon faszinierend finde, ist, wie groß der Anteil ist, auch wenn ich so meinen Tag angucke, den Kommunikation einnimmt. Also wirklich das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, der Medien zu bedienen. Mhm. Also das nimmt wirklich schon einen großen Anteil an.
Welche Kanäle sind das vor allem?
Naja, das sind halt im Prinzip die ganz klassischen Medien, die uns natürlich ständig auch Presseanfragen stellen zu allen möglichen Themen. Dann muss man ja auch überlegen, immer, was will man selber kommunizieren, per Pressemitteilung, per Social Media und. Und das sind ja alles Dinge, also die laufen immer auch über mich. Es gibt ja ganz viele Vorgänge im Ministerium, die laufen ja auf Ebenen, die erreichen erst gar nicht meinen Schreibtisch. Das ist auch völlig okay so und ganz normal, aber Pressearbeit, Presseanfragen muss natürlich immer auch über meinen Schreibtisch laufen.
Aber das geht dann nicht initiativ von dir aus, wenn du, dass du sagst, ich hätte gerne dazu jetzt einen Presseartikel, sondern du hast da deine Mitarbeitenden und die sagen, nick mal bitte ab oder guck mal, ob das so passt.
Ja, genau. Also da ruft dann jemand an, ein Journalist, und sagt, hier, ich recherchiere gerade zum Thema Kinder- und Jugendhilfe. Ich habe da ein paar Fragen und dann wird das natürlich in den Fachabteilungen entsprechend vorbereitet und ich muss das dann nochmal freigeben, ja.
Ich habe zuletzt auch auf Tipp einer Mitgrünen, der Kreisvorsitzenden von Landau, der Helen, Borgen als Serie geguckt. Kennst du mir sicher auch.
Ja, klar.
Gibt es so jemanden wie den, wie heißt der, Kaspar Juhl, wie nennen die das, Spin-Doktor, so einen, der einem immer sagt, hier, Katharina, mach mal das und das, das ist jetzt clever und hier ist die Strategie.
Nee, also bei uns gibt's das nicht. Also da gibt's manchmal, glaube ich, vor allen Dingen in diesen Serien, vielleicht ist das auch auf anderen Ebenen so, ich weiß es nicht, aber bei uns ist das definitiv nicht so, dass unser Stellenkörper das hergeben würde, dass wir Stellen
für sowas hätten. So ein Staatssekretär oder so, der dann
Sitzt man auch, natürlich sitzt man auch in solchen Runden zusammen, ja. Staatssekretäre, Büroleiter, Ministerin, und dann überlegt man auch so, wie gehen wir jetzt mit der Thematik um, was könnten wir da machen, aber oftmals ist es so, dass es sowieso alles viel zu schnell läuft, als dass man irgendwie sagen kann, wir machen jetzt eine Woche lang, überlegen wir uns alle eine ganz tolle Strategie. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwelche Berater sitzen hätten, die uns die Strategien austüfteln.
Das ist doch eher Hollywood. Oder meinst du, im Bund ist es so?
Ach, das kann schon sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Keine Ahnung.
Aber sind die auch da nochmal auf diese, das Bild, was in der Serie von dieser Politik auf dieser Ebene dann vermittelt wird, sitzt man da auch bis tief in die Nacht und arbeitet, oder ist das eher, ich bin tagsüber unterwegs, abends mal Abendveranstaltungen, wenn es sein muss? Wie sind so deine Arbeitszeiten? Ja,
bei mir ist es tatsächlich eher so. Ich muss dazu sagen, also ich lege da auch sehr viel Wert drauf. Ich habe ja noch eine kleine Tochter, die ist 4 Jahre alt. Und es ist ein großer Vorteil, in Mainz zu wohnen, weil man dann halt immer relativ schnell zu Hause ist und auch viel Zeit dann einfach nochmal spart, die andere vielleicht im Auto sitzen, auf dem Heimweg. Aber dadurch ist mir das auch eigentlich ganz wichtig, dass ich schon versuche, meine Arbeit an sich in diesen Tag zu packen. Und ich habe sowieso relativ viele Abendtermine. Also ich könnte mich jetzt nicht drauf verlassen zu sagen, ich bleib jetzt noch bis 10 im Büro sitzen, weil an ganz vielen Abenden in der Woche geht das gar nicht, weil ich auf irgendwelchen Abendterminen bin. Genau, aber natürlich kommt das immer mal wieder vor. Also, ne, das ist immer, es gibt halt Dinge, die muss man halt auch sofort erledigen, oder die muss man irgendwann mal erledigen. Und dann muss man vielleicht auch mal spät da sein. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir es so organisiert, dass es tatsächlich im Laufe des Tages alles abgearbeitet ist.
Apropos Dinge, die man erledigen muss, lass uns mal so ein bisschen auf deine Themen gucken, nachdem wir jetzt lange über dich als Person gesprochen haben. Und du bist ja Ministerin und jetzt muss ich gucken, dass ich es in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Buchstaben hinbekomme, Familie, Frauen, Kultur, Integration, das sind deine Themen. Im ersten Moment könnte man sagen, ganz schön wild zusammengewürfelt, oder?
Könnte man sagen, ja, aber man kann da auch einiges zu sagen. Tatsächlich ist es so, Familie, Frauen und Integration waren ja vorher schon zusammen im Ministerium, seit 2011. Und bei der Landtagswahl 2021 ist dann, oder nach der Landtagswahl, ist dann die Kultur noch dazugekommen. Allerdings gab es in Rheinland-Pfalz schon mal ein Ministerium, das ähnlich aufgestellt war, so in den 90ern war das, glaube ich. da war dann halt Integration nicht dabei. Damals gab es aber auch noch kein Integrationsministerium. Das war halt der Zeit geschuldet. Und insofern hat das in Rheinland-Pfalz auch schon eine Tradition. Und auch in anderen Bundesländern gab es das durchaus schon, dass das Kulturministerium auch eher in so einem gesellschaftspolitischen Bereich angesiedelt ist. Und das war auch was, was mich super gereizt hat, muss ich sagen. Also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Weil auch da muss man sich wieder an die Zeit erinnern. Corona, Kultur hat wahnsinnig gelitten in der Corona-Pandemie. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass das Kulturressort da mit reinkommt, habe ich so gedacht, ja super, dann ist die Kultur da so irgendwie sitzt da am Katzentisch irgendwie, ne? Und dann hat man sich aber ja Gott sei Dank dazu entschieden, dass es einen eigenen Kulturstaatssekretär geben soll. Und dann habe ich gesagt, nee, dann macht das Sinn, wenn man sozusagen dieses Thema ein bisschen heraushebt. Eine Person, die extra dafür zuständig ist, dann fallen die nicht hinten runter. Und das funktioniert auch genau so. Und man kann ganz tolle Querverbindungen zwischen den Themen schaffen. Also zwischen Familie, Frauen, Integration gab es die vorher auch schon. Aber Kultur ist natürlich auch ein Thema, was bei all diesen Themen irgendwie eine Rolle spielt. Wenn wir über kulturelle Bildung sprechen oder Kulturangebote für Familien oder für junge Leute. Mhm. Wir sind ja auch Jugendministerium. Ganz toll ist, als damals das Ministerium schon zusammen war, haben damals die Frauenabteilung und die Kulturabteilung zusammen ein Projekt gestartet, das Kunstmentoring für Frauen. Das Projekt gibt es immer noch, wird über die Kulturabteilung finanziert. Und jetzt sind alle total froh, dass man wieder zusammen ist und jetzt wieder gemeinsam dieses Projekt machen kann. Und beim Thema Integration spielt Kultur natürlich auch eine ganz große Rolle.
Also du sagst keine wilde Mischung, sondern macht schon Sinn, dass man
ja, das so zusammen. Ja, aber man muss auch wirklich mit einem Konzept rangehen. Mhm. Sonst funktioniert es, glaube ich, nicht, ja.
Lass uns die Themen so einzeln so Stück für Stück durchgehen. Ich habe mal Frauen hier nach oben genommen und habe mal so ein bisschen eure Homepage mit mir angeguckt. Und da steht, Ziel ist es, die Gleichberechtigung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen konsequent durchzusetzen. Inwieweit ist das Vision, ist das Utopie oder wie weit ist das schon Realität in Rheinland-Pfalz?
Das muss natürlich eine Vision sein. Also eine Utopie sollte es nie werden. Aber das ist ja so ein bisschen immer die Frage, ne? Wann ist denn diese Gleichstellung erreicht? Und dann gibt es so Berechnungen. Und diese Berechnungen gehen davon aus, dass es erst in, weiß ich nicht, der überübernächsten Generation der Fall sein wird. Und das finde ich irgendwie so ein ganz furchtbarer Gedanke. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe eine Tochter. Mir vorzustellen, dass auch meine Tochter irgendwie nicht in einer Welt aufwächst oder in einer Gesellschaft aufwächst, die noch nicht, wo es noch keine wirkliche Gleichstellung gibt. Und deswegen ist es wichtig, da an vielen, vielen Stellen dran zu arbeiten. Aber da gibt es echt einige Punkte, die wirklich harte Nüsse sind. Beispielsweise das Thema Gewalt ist für mich eins, also nicht das einzige, aber eins der krassesten Themen, bei dem sich zeigt, wie wenig es bislang diese Gleichbehandlung gibt oder diese Gleichstellung und wie sehr wir einfach auch noch in einem strukturellen Machtgefälle leben.
Was kann man denn was kannst du als Ministerin denn genau an solchen Problemen ändern? Also hat man da als Politik, welchen Einfluss kann man da nehmen?
Naja, wir bauen ja vor allen Dingen, oder das, was Politik ja macht, ist natürlich vor allen Dingen Strukturen aufbauen. Und Strukturen, die dazu dienen sollen, einerseits Gewalt natürlich zu verhindern, also Prävention, aber natürlich auch den Betroffenen entsprechende Unterstützung zu geben. Und oftmals greift das dann auch ineinander. Und das machen wir ja auch als Frauenministerium. Wir sind also zuständig für die Frauenhäuser, für den Ausbau der Frauenhäuser, für Stellen wie beispielsweise unsere Kinderinterventionsstellen, wo Kinder, die mit im Frauenhaus sind, wo mit denen nochmal ganz speziell gearbeitet wird, weil die natürlich eigene Themen haben. Aber wir sind auch in den anderen Teilbereichen des Ministeriums aktiv, beispielsweise wenn es um gewaltfreies Aufwachsen geht von Kindern. Weil wir wissen, Gewalt ist eine biografische Konstante von vielen Menschen. Also sowohl Menschen, die irgendwann mal gewalttätig werden, hatten oft schon Kontakt mit Gewalt in ihrer Kindheit, aber auch Menschen, die im Erwachsenenleben, beispielsweise Frauen, die dann in einer gewalttätigen Beziehung sind, auch die haben oft schon Gewalt erlebt als Kind und kennen das einfach als so ein Beziehungsmuster. Und deshalb ist es besonders wichtig, wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, auch schon über Gewalt in der Kindheit zu reden.
Wie kann ich mir das dann im Ministerium vorstellen? Du hast, ist es dann so, dass du hast eben über Visionen gesprochen, über Dinge, die dir wichtig sind, dass du sagst, so dieses Thema hat das Priorität und bitte, Ministerium, gebt mir was, wie können wir daran arbeiten? Oder wie läuft das dann ab? Kommt das von unten nach oben, von oben nach unten?
Ja, ganz unterschiedlich. Also bei uns war es jetzt so. Also zum einen, man hat ja einen Koalitionsvertrag. Das ist sozusagen das Arbeitsprogramm, das man mitgegeben bekommen hat, auch der Arbeitsauftrag, den man mitbekommen hat. Und aus dem leitet sich ja ganz, ganz viel ab. Dann haben wir uns am Anfang den Koalitionsvertrag vorgenommen und haben den sozusagen durchgeguckt nach unseren Themen und nach den Arbeitsaufträgen, die wir haben. Und wir haben dann intern einen Schwerpunktbildungsprozess gemacht, sage ich jetzt mal so, ne? Und haben dann mit dem Haus gemeinsam, also mit wirklich den Abteilungsleitungen aus dem Ministerium, auf einer Klausur dann diese Schwerpunkte festgelegt und haben 6 Schwerpunkte und einer davon heißt eben Aufwachsen und Leben ohne Gewalt, wo es darum geht, die Strukturen, die wir schon haben, also wir fangen ja auch nicht bei Null an in Rheinland-Pfalz, Gott sei Dank, wirklich weiterzuentwickeln, aufzubauen, besser zu finanzieren und natürlich auch zu schauen, wie wir übergeordnete Dinge wie beispielsweise die Istanbul-Konvention, die wir ja umsetzen müssen, auch damit in diesen Prozess mit einzubeziehen. Also das ist schon was, was man am Anfang machen sollte. Also sich wirklich überlegen, was sind meine Schwerpunkte? Also was sind die Punkte neben der Gewalt? Ich überlege, das ist die Kulturentwicklung. Wir machen eine Kulturentwicklungsplanung. Das ist der Schwerpunkt. Dann haben wir einen Schwerpunkt, der heißt nachhaltiger Konsum. Das ist im Prinzip der im Bereich des Verbraucherschutzes, wo es darum geht zu sagen, okay, in der Verbraucherschutzpolitik ist unser Schwerpunkt der nachhaltige Konsum, also das alles, was damit zu tun hat, zu fördern. Dann haben wir Jugendbeteiligung ist ein Schwerpunkt.
Das heißt, es gibt 6 Schwerpunkte fürs ganze Ministerium, genau. Nicht für jeden Bereich?
Nein, fürs ganze Ministerium, genau, ja.
Und die werden dann nacheinander oder parallel möglichst bestmöglich abgearbeitet?
Na, bestmöglich parallel. Also dafür haben wir verschiedene Abteilungen. Also ein Ministerium ist ja so aufgebaut, dass es für die unterschiedlichen Fachgebiete dann auch unterschiedliche Abteilungen gibt. Und die haben dann sozusagen den Arbeitsauftrag, dass man diese Schwerpunkte dann umzusetzen, genau.
Schauen wir mal ein nächstes Thema. Familie, übrigens ein großer Punkt, den ich jetzt auch selber, wovon ich profitieren werde, hoffentlich, werde auch bald Vater in den nächsten Tagen oder Wochen. Mal gucken, wann es soweit ist. Als ich recherchiert habe, ist mir die Familienkarte aufgefallen und die habe ich mir natürlich direkt bestellt. Ich habe sie jetzt auch, wurde gestern schon geschickt. Auch ein, also vermute ich jetzt einfach mal, Herzensprojekt von dir oder was ist das überhaupt, die Familienkarte? Ja.
Tatsächlich hat das schon die Anne Spiegel angefangen, muss man sagen. Und ich habe jetzt die große Freude, die Anne hat das damals als Modellprojekt angefangen und ich habe jetzt die große Freude, den landesweiten Rollout, so nennen wir das, zu begleiten.
Klingt gut.
Genau, klingt super. Also wir haben mit ganz wenigen Kommunen angefangen, das mal auszutesten. Es geht darum, dass es eine Karte gibt, die das Land ausgibt, aber es ist immer gemeinsam mit der Kommune vor Ort.
Koblenz ist übrigens dabei.
Genau, Koblenz ist schon dabei. Und diese Karte bietet dann den Familien bei ganz vielen Partnerinnen und Partnern die Möglichkeit, ja, bestimmte Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen oder besondere Angebote, die es nur für die FamilienkarteninhaberInnen gibt. Also das können natürlich so diese, ich sag mal, klassischen 2-3% Rabatt im Kinderwarengeschäft sein. Das kann aber auch irgendwie der Schnupperkurs im Judo-Verein sein, alles Mögliche, ne? Und jetzt gibt's ja viele Rabattkarten. Und diese hier soll aber die Besonderheit haben, dass sie, wie gesagt, einerseits immer von Land und Stadt ist und dass dadurch auch die Menschen ein bisschen mehr darüber informiert werden, was für Angebote es eigentlich für Familien gibt. Weil wir haben ganz viele tolle Angebote, auch Hilfsangebote für Familien, die irgendwie sagen, ja, wir haben ein paar Probleme oder hier müsst mal mit jemandem reden, ob das mit der Erziehung immer alles so gut funktioniert oder ich weiß gar nicht, an wen man sich wenden kann, wenn man finanzielle Hilfe braucht und. Und die Idee ist, dass man dadurch eben die Familien da auch ein bisschen besser auf den Weg schickt.
Ja? Genau, das ist aber auch, also wir saßen im Auto, als wir dann die Karte, als sie im Briefkasten war und dann hat meine Frau direkt gegoogelt, was können wir damit machen? Und das war eigentlich genau der Punkt, wo wir gesagt haben, ach ja, okay, es gibt Rabatte, aber man weiß vor allem, was gibt's überhaupt? Und das ist, glaube ich, eine große Stärke davon.
Genau, und wir haben auch die Erfahrung schon gemacht oder das auch gehört von Kommunen, die mitgemacht haben, dass sie gesagt haben, auch ihr Netzwerk, also normalerweise weiß eine Stadt relativ gut genau, wer so unterwegs ist in der Stadt, aber auch da ist einfach noch ganz viel durch aufgeploppt, dass auch die Städte gesagt haben, wir wissen jetzt einfach besser, welches Angebot bei uns vorhanden ist und auch, wo man vielleicht nochmal mehr Netzwerke schaffen kann, Leute zusammenbringen kann. Genau.
Und landesweit wird es dann 25 ausgerollt.
Genau, also wir planen immer so jedes halbe Jahr ein paar Kommunen dazuzunehmen.
Ja, also Stückweise und nicht auf einmal alle.
Ja, das ist, weil da auch ganz schön viel Arbeit dahinter steckt. Also deswegen ist es nicht einfach nur eine Rabattkarte, sondern die Kommunen müssen ja dann auch gucken, wen nehmen sie mit auf, wen schreiben sie an und. Und das ist schon auch aufwendig.
Was sind so wichtige Themen im Familienbereich, die dir besonders am Herzen liegen?
Auch da geht es oft darum, die Strukturen, die wir haben, gut zu unterstützen. Ich habe es eben gesagt, wir haben ganz viele tolle Angebote für Familien. Wir haben über 100, wir sagen immer Familieninstitutionen in Rheinland-Pfalz. Das sind Häuser der Familie, Familienbildungszentren, Familienbildungsstätten und so weiter und so fort, die ganz viel tolle Sachen anbieten. Also kann ich auch echt jedem empfehlen, da mal in der eigenen Stadt, in der eigenen Kommune, Verbandsgemeinde mal zu gucken, was es da so gibt und da wirklich auch mal hinzugehen und die gut zu unterstützen. Aber natürlich geht es vor allen Dingen auch darum, Kinder oder Familien zu stärken, die in schwierigen Situationen sind. Und das können finanzielle schwierige Situationen sein. Das kann auch wieder Fragen der Integration sein. Man kommt gerade erst in Deutschland an und die Eltern versuchen sich irgendwie zu orientieren, Deutsch zu lernen. Wie kann man da unterstützen? Wie kann man dann auch beispielsweise unterstützen, dass auch die Kinder hier gut ankommen? Wie können wir Alleinerziehende gut unterstützen? Also all das sind Themen, die mir da ganz, ganz wichtig sind.
Als Ministerin bist du ja auch viel unterwegs, schaust dir die Institutionen vor Ort an, Frauenhäuser und Ähnliches und bekommst dann mit Sicherheit auch vieles mit, was nicht so schön ist. Würdest du sagen, das kannst du dann auch im Job lassen oder nimmst du das mit nach Hause und es bewegt dich auch darüber hinaus?
Ja, das nimmt man schon mit nach Hause, auf jeden Fall. Also wirklich bewegend oder wirklich schlimm finde ich auch immer, wenn wir kriegen ja wahnsinnig viele Zuschriften, jetzt zum Beispiel im Bereich Integration, von so Einzelfällen von geflüchteten Menschen. Und wir können als Ministerium da relativ wenig machen. Also zuständig für auch die Frage, wer muss ausreisen und nicht, sind die kommunalen Ausländerbehörden. Wir geben sozusagen die Rahmenbedingungen vor und wir versuchen das natürlich so zu machen, dass das wirklich am humansten ist, ne? Also dass wir wirklich die Spielräume, die auch einem Land zur Verfügung stehen im deutschen Ausländerrecht, dass wir die wirklich so ausnutzen oder ausüben, dass es möglichst human ist für die Menschen. Aber wenn wir dann so Einzelschicksale geschickt bekommen, also ganz viel war jetzt auch in den letzten 2 Jahren zum Thema Afghanistan, also wo dann wirklich Menschen sagen, unsere Familienangehörigen, die sitzen noch da, die kommen da nicht raus oder die brauchen irgendwie, die wollen hierher kommen, was können wir machen? Dann können wir halt immer nur an entsprechende Stellen verweisen, wir können natürlich auch ein Stück weit beraten, aber wir können halt nichts tun. Und das finde ich immer furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen.
Erreichen solche Schriften dann auch wirklich dich oder gehen die irgendwo im System unter?
Nicht jedes von diesen Schreiben erreicht mich, aber hin und wieder schon auch, ja. Also mir ist es auch einfach wichtig, da immer mal wieder einfach so ein Gespür dafür zu bekommen, was kommt denn eigentlich so rein, ne?
Jetzt sind wir schon im Thema Integration und überall, wo man gerade hinhört, wird gesagt, die Kommunen sind überfordert. Wir müssen, also die Grenze ist erreicht, das Schiff ist voll oder wie auch immer es formuliert wird. Wie blickst du als Integrationsministerin auf solche Einschätzungen, auf solche Sätze?
Also es ist tatsächlich so, dass es eine total herausfordernde Situation ist für die Kommunen. Und wir gucken ja auch als Land, dass wir alles tun, was wir können, um zu unterstützen. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr auch wirklich viel gemacht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich klar, dass das Thema Wohnraum ist ein riesengroßes Thema. Ich meine, wir wissen alle, dass in vielen Städten, auch in Rheinland-Pfalz, vorher schon die Wohnmarktlage angespannt war. Jetzt natürlich noch umso mehr. Natürlich ist auch das Thema irgendwie Kita-Plätze, wie groß werden die Schulklassen und so. Das sind so die Hauptthemen. Und da muss man sagen, ja, es ist anstrengend, es ist herausfordernd. Und es gibt auch nicht für alles irgendwie so eine super einfache Lösung. Also ich weiß gar nicht, wer war denn das letzte Woche? Irgendjemand hat doch auf Bundesebene gesagt, wir brauchen, der Spahn, wir brauchen eine Aufnahmepause.
Genau.
Ja. Völligst absurd, ja, als müsste nur einer irgendwo mal aufs Knöpfchen drücken. Also ich meine, der Mann war Gesundheitsminister während Corona, da jemand gesagt hätte, wir brauchen mal eine Corona-Pause.
Hätten wir gebraucht, ja.
So, ja, also ich will jetzt den Vergleich nicht, den direkten Vergleich nicht ziehen, aber es ist manchmal wird dann auch so dargestellt, als müsste nur einer mal irgendwie, ja, das muss man nur mal richtig verstehen und dann ist das Problem gelöst. Das ist nicht so. Und es gibt keine Option, die bedeutet, von heute auf morgen kommen keine Menschen mehr, abgesehen davon, ob man das jetzt politisch gut finden würde oder nicht. Und deshalb muss man mit der Situation umgehen, wie sie ist und muss halt überlegen, wie kann man langfristig die Situation ändern. Da muss man dann sagen, macht die Bundesregierung wirklich viel, also auch das erste Mal, dass man sich jetzt wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, auch diese Rücknahmeabkommen beispielsweise mit bestimmten Staaten zu schließen. Aber wir müssen uns halt, glaube ich, auch ein Stück weit dran gewöhnen, dass Zuwanderung, Migration und auch Migration über diesen Fluchtweg immer passiert. Ja. Und die andere Möglichkeit ist natürlich auch, und auch das wird ja gemacht, zu sagen, wie kriegt man denn auch so legale Wege nochmal gestärkt? Und da wird ja auch viel gemacht über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und auch über solche Geschichten wie Westbalkan-Regelung, sodass die Menschen eben, wenn sie sagen wollen, sie wollen in Deutschland einfach versuchen, sich eine Existenz aufzubauen, dass sie eben nicht über diesen Asylweg hierher kommen müssen.
Genau, zu dem Thema, wen es interessiert, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben mit Bina Kahn, genau zu dem Thema gerne mal reinhören. Aber ich glaube auch, das ist ja diese andere Perspektive, die man mal einnehmen muss, dass Migration und auch Asylmigration ja nicht automatisch was Schlechtes ist, sondern ja auch sehr viele Chancen birgt im Hinblick auf Fachkräfte, auf Arbeitskräfte, auf Menschen, die auch kulturell unser Leben bereichern und so weiter. Ich finde diesen Stempel Migration, Asylmigration ist schlimm. Das ist schon die völlig falsche Herangehensweise eigentlich.
Dabei. Ja, tatsächlich wird wenig über die Chancen gesprochen zurzeit, das sehe ich auch so. Und auch über die Erfolge wird total wenig gesprochen. Also wir haben super tolle Erfolgsgeschichten, auch schon seit 2015, seit 2016 geschrieben. Und natürlich ist es auch nicht so, dass jeder, der als geflüchteter Mensch nach Deutschland kommt, dann irgendwie 3 Monate später hier schon in Lohn und Brot steht. Aber auch wie schnell das geht, hängt ja auch ein Stück weit von uns ab. Also wie gut gelingt es uns, den Menschen auch eine Integrationsperspektive anzubieten, also einen Sprachkurs anzubieten, aber auch irgendwie ja einen Arbeitsplatz oder eine Integration in Arbeit anzubieten. Das sind ja alles Faktoren, die total hilfreich sind. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, es ist gerade angespannt. Ne? Also ich meine, wenn ich keinen Wohnraum mehr habe und dann muss ich halt überlegen, wie schnell ich den schaffen kann. Und da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt einige Kommunen, die scheuen sich dann tatsächlich so ein bisschen davor, Container aufzustellen, obwohl das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit wäre. Aber die haben so ein bisschen, denken so ein bisschen, dann kippt so die Stimmung. Ne? Und ich glaube halt, dass man einfach viel mehr auch werben muss dafür. Also ne, für die positiven Dinge und auch die Chancen.
Ja. Ein Thema, was in den letzten Monaten hochgekocht ist, ist dieses Thema Sprachkitas, weil ja dann dieses System ausgelaufen ist. Tut Rheinland-Pfalz da aus deiner Sicht, oder ist ja da noch maßgeblich mit in deiner Verantwortung, im Hinblick auf nicht auf deine Verantwortung?
Nö, das ist im Bildungsministerium.
Okay, da musst du mir jetzt ein bisschen Kontext geben. Also meine Frage gewesen, im Hinblick auf Integration, Sprachintegration, wird da genug getan? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Aber da sagst du, das ist nicht meine Verantwortung, aber wird genug getan oder nicht?
Was wir machen als Integrationsministerium, also wie gesagt, der gesamte Kita-Bereich ist im Bildungsministerium. Deswegen ist das sozusagen in einem anderen Ministerium verortet. Und die haben sich da ja was überlegt, wie sie da jetzt sozusagen mit umgehen im Übergang dieser zwei Systeme. Muss man halt schauen, ob das genug ist und ob das funktioniert. Aber was mir ganz wichtig ist, es ist eben auch das Thema Sprachvermittlung, Sprachkurse. Was dann wiederum bei uns im Ministerium liegt. Also wir haben schon vor ein paar Jahren angefangen. Es gibt ja die Sprachkurse, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeboten werden. Da war es aber früher immer so, dass da ganz viele Gruppen von geflüchteten Menschen ausgenommen worden sind. Also die, die keine gesicherte Bleibeperspektive hatten. Und jetzt sind wir nochmal beim Beispiel Afghanistan. Das heißt, die ganzen Menschen aus Afghanistan durften nicht in diese Sprachkurse rein. Da war aber eigentlich klar, dass die jahrelang hier bleiben, weil wir auch nicht nach Afghanistan abgeschoben haben aufgrund der Situation. Und ich meine, seit 2 Jahren sowieso nicht mehr, seit da jetzt das Regime wieder an der Macht ist. Das heißt, man hat Leute mehrere Jahre lang hier in Deutschland gehabt und hat denen in dieser Zeit überhaupt keine Möglichkeit gegeben, einen Deutschkurs zu besuchen. Kann man sich überlegen, ja, rein formal, die haben keine Bleibeperspektive, aber ob das jetzt so, ne, sinnvoll ist, ja. Steht auf einem anderen Blatt. Deshalb hat das Land schon vor Jahren angefangen, eigene Sprachkurse zu finanzieren und aufzulegen, die frei für alle sind. Und das ist ein System, was wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, wo wir unter anderem auch andere Möglichkeiten hatten, beispielsweise auch Kinderbetreuung anzubieten, weil auch das ist eine Erfahrung, dass gerade viele geflüchtete Frauen, dass es denen sehr, sehr schwer fällt, irgendwo hinzugehen ohne ihre Kinder oder dass die auch einfach Betreuungsprobleme haben und dann keinen Sprachkurs machen können. Das ist ja völlig, auch völlig absurd. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir machen. Und wir machen jetzt seit letztem Jahr noch was anderes, und zwar widmen wir uns ganz verstärkt dem Thema Sprachmittlung. Das heißt, also Sprachmittlung ist nicht wie Übersetzen, Dolmetschen, also nicht so diese wirklich offizielle Geschichte, sondern Sprachmittlung, dass Sprachmittlerinnen und Sprachmittler sind Menschen, die in einer bestimmten Sprache sehr, sehr gut sind, also weil es wahrscheinlich ihre Muttersprache ist in den meisten Fällen, und dann anderen Menschen dabei helfen, Behördengänge zu machen, zum Elterngespräch, in die Kita zu gehen und so weiter und so fort. Das wird bislang an vielen Orten ehrenamtlich betrieben. Und wir wollen das jetzt alles mal bündeln, haben ein Haus der Sprachmittlung gegründet, wo es auch darum geht, sich zu überlegen, was ist denn eine gute Qualifikation für Sprachmittler, was müssen die dann mitbringen, wie können wir auch mehr Sprachmittlerinnen und Sprachmittler akquirieren und wie kommen wir vielleicht auch dazu, dass das irgendwann mal nicht nur ehrenamtlich ist, sondern vielleicht so ein bisschen halbprofessionell. Also dass dann auch die Kommunen, die Behörden, die das in Anspruch nehmen, auch eine ordentliche Aufwandsentschädigung zahlen und wir damit einfach ein gutes System haben, was für alle Menschen, die nach Rheinland-Pfalz kommen, und zwar egal, ob das jetzt frisch Zugewanderte sind, die hier einen tollen Arbeitsplatz kriegen, die aber noch kein Deutsch können oder ihre Familien können noch kein Deutsch, oder halt eben geflüchtete Menschen, was für alle ganz gut ist und was auch immer der Gegenseite ganz viel bringt.
Eine letzte Frage zum Thema Integration, was ja vor allem uns Grüne in den letzten Monaten auch bewegt hat, dieser ganze europäische Kompromiss GEAS. Wie blickst du da drauf?
Boah, ganz schwierig. Also ich habe das verstanden, auch von unseren Leuten, dass sie gesagt haben, wir können uns hier jetzt nicht komplett querstellen. Also innerhalb der Europäischen Union gibt es für das, was jetzt wir als Grüne, als deutsche Grüne wollen, keine Mehrheit. So. Und aber so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und deshalb muss man gucken, wie kommt man zu einem neuen System und was ist man bereit mitzugehen. Und deshalb habe ich es verstanden, dass man mit in diese Verhandlungen gegangen ist. Und dann ist es halt ganz schwierig. Also dann sitzt halt in den Verhandlungen nicht Annalena Baerbock, sondern Nancy Faeser. Und man muss darauf vertrauen, dass die halt das rausholt, was sie rausholen kann. Und dann muss man danach, soll man dann irgendwie den Daumen heben oder senken? Das ist eine ganz schwierige Situation. Ich glaube, wir sind alle uns einig, dass das keine super tolle Lösung ist. Und auch da ist, glaube ich, noch viel, 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 viel zu klären. Und da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen, wie man so schön sagt.
Oder die Mosel.
Oder die Mosel, genau. Bis da mal klar ist, was da genau passiert. Aber klar ist, dass es eine Verschärfung ist für die Situation von vielen Menschen. Auf jeden Fall. Ich bin halt, denk mir immer, wir müssen eigentlich, also wir haben jetzt schon, also auch diese Lösung beinhaltet ja, dass man sich Gedanken macht, was passiert mit den Menschen, die übers Mittelmeer gekommen sind. Ich denke mir immer, wir brauchen eine andere Lösung. Also wir brauchen eine Lösung, die dazu führt, dass die Leute nicht erst auf diese Boote steigen müssen. Ja. Und da muss man, glaube ich, vielleicht auch tatsächlich mal nochmal mehr drüber nachdenken und vielleicht auch tatsächlich an der Stelle mal ein paar Überlegungen, die man vielleicht früher eher nicht angestellt hätte, mal machen, ja.
Um auf das letzte Thema noch zu kommen, und ich glaube, im Vergleich zu Integration und vielleicht Familie oder Frauen, wo es sicherlich auch schwierige Themen dann gibt, haben wir gerade darüber gesprochen, ist Kultur doch so ein positives Ding, oder? Wir haben uns letztens auch in Koblenz getroffen bei der Rheinischen Philharmonie. Das sind doch dann die schönen Momente einer Ministerin.
Also tatsächlich sind es viele schöne Termine. Kulturpolitik ist nicht immer einfach, und auch da kann man sich ganz schön Ärger einhandeln, wenn man will. Oder wenn es halt, wie gesagt, während Corona war es auch ganz furchtbar, und auch jetzt ist die Kultur natürlich immer noch stark davon getroffen, auch von Energiepreisen, Inflation und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, von den reinen Terminen, die man dann so macht, ist es schon sehr schön, das stimmt, ja. Und es gibt manchmal so Termine, die haben eher so einen Freizeitwert.
Ja, das glaube ich. Also sowas wie Rheinische Philharmonie, ich war freiwillig da.
Ja.
Du musstest da arbeiten, aber am Ende haben wir beide ein gutes Konzert gehört. Aber was ist in der Kultur? Du hast gerade Corona schon angesprochen. Was sind da die Herausforderungen?
Ja, die Herausforderungen sind in der Kultur vor allen Dingen, also wir machen, das nennt sich Kulturentwicklungsplanung, hört sich ein bisschen sperrig an, soll es aber gar nicht sein. Es geht im Prinzip darum, jetzt nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen, alles mal auf den Prüfstand zu stellen, was wir eigentlich in Rheinland-Pfalz an Kultur fördern, vor allen Dingen, ne? Und welche Ziele wir mit diesen Förderungen auch verfolgen, und ob eigentlich alle Ziele, die wir haben, auch durch Förderungen verfolgt werden, oder ob uns irgendwo noch was fehlt oder irgendwie vielleicht auch was fehlgeleitet ist und so weiter und so fort. Das ist ein längerer Prozess, der dauert ja gut anderthalb Jahre, da sind wir jetzt mittendrin, und am Ende wollen wir natürlich dann überlegen, welche Maßnahmen leiten sich davon ab. Und das ist total spannend, weil es mir von Anfang an ganz wichtig war, dass wir da auch alle die Kultur selber mit reinholen. Machen ja gerade ganz viele Diskussionsveranstaltungen, wo die Leute sich dann einbringen können. Und auch schon auf diesen Veranstaltungen ist ganz viel passiert. Also so ganz viel Vernetzung beispielsweise, dass Leute sich kennengelernt haben, die sich vorher noch nie kannten.
Was ja der Kultur ja wirklich sehr wichtig ist.
Genau, ganz genau. Also dieses Netzwerken ist, glaube ich, wichtig. Regional auch eher auf Kultur zu schauen. Also oft ist es ja auch so, es gibt dann immer so versprenkelt irgendwo was, ne? Aber man muss es, glaube ich, einfach mal versuchen, in einen größeren Kontext zu setzen. Und das ist sozusagen das Wichtige. Und dann muss man aber auch dazu sagen, in der Kultur ist, glaube ich, zwei große Herausforderungen. Das eine ist, wir stehen an vielen Stellen vor so einem Generationenwechsel, und zwar sowohl bei den Kulturmachenden als auch beim Publikum. Mhm. Beziehungsweise man muss sich überlegen, ist eigentlich, was kommt eigentlich nach? Also was wollen eigentlich die noch nicht im Konzertsaal sitzen? Die Jüngeren, ne? Und kommen die eigentlich dann auch noch in der Anzahl, wie die jetzt eigentlich noch da sind? Das ist eine ganz große Frage, weswegen wir auch nochmal eine Jugendbefragung machen wollen zum Thema Kultur. Und das andere ist auch, wer fühlt sich eigentlich angesprochen oder repräsentiert von der Kultur, die wir auch staatlicherseits fördern? Also ist das eigentlich, wir haben es eben über Integration gehabt, ne? Ist das eigentlich noch das, was eine vielfältige Gesellschaft, in der Menschen mit den unterschiedlichen Herkünften, Hintergründen, auch kulturellem Erbe, was sie selber mitbringen, wird das eigentlich auch alles repräsentiert in der Kulturszene, wie wir sie jetzt kennen? Und diese Fragen werden da eben auch mitverhandelt.
Wird es das aktuell?
Noch nicht an jeder Stelle. Nee, überhaupt nicht. Also wir haben schon einfach an vielen Stellen noch ein sehr auf die europäische Geschichte fokussierten Kulturbegriff. An vielen Stellen ist es schon aufgebrochen, aber da geht noch mehr. Aber da passiert auch ganz viel. Also beispielsweise die Staatsphilharmonien in Ludwigshafen, unser Orchester dort, die beschäftigen sich ganz intensiv damit.
Spannend. Du hast ganz am Anfang gesagt, Kultur, hast du erst ein bisschen Bedenken gehabt, als du gehört hast, das kommt mit rein. So jetzt nach 2,5 Jahren, bist du froh, dass die Kultur dabei ist?
Ja, total. Nein, wirklich. Also es macht wirklich viel, viel Spaß, und es ist auch spannend, da einfach mal diese anderen Perspektiven reinzubringen von den anderen Bereichen. Und ich habe einen super tollen Kulturstaatssekretär, den Jürgen Hardeck. Ich habe auch einen anderen tollen Staatssekretär, den Janosch Littig, aber da macht es einfach total viel Spaß, wenn man merkt, man kann da wirklich was bewegen.
Katharina, mit einem Blick auf die Uhr, wir sind eigentlich schon drüber über unsere Zeit, und ich weiß ja, Zeiten einer Ministerin sind sehr begrenzt. Trotzdem, da kommen wir heute nicht drum herum um das Thema Kindergrundsicherung. Auf Bundesebene haben wir eben gehört, dass es da jetzt scheinbar Einigkeit gibt zwischen der Ministerin Paus und Herrn Lindner. 2,4 Milliarden soll es extra geben und es soll das System angepasst werden im Hinblick auf eine einheitliche Kindergrundsicherung. Das ist ja was, was sich ja auch thematisch massiv dann betrifft oder interessiert vermutlich auch als Ministerin für Familie und Frauen und Jugend. Wie blickst du jetzt da drauf?
Also man muss erstmal sagen, wir haben so lange für diese Kindergrundsicherung gekämpft und die kommt jetzt und das ist erstmal richtig gut. So. Und auch richtig, richtig gut ist, dass es wirklich diese Zusammenfassung der Leistungen geben wird, dass es für viele Familien so sein wird, dass sie automatisch eine Berechnung bekommen und dann auch automatisch das Geld ausgezahlt bekommen. Wir haben ja bei manchen Leistungen das Problem, dass die Leute davon nichts wissen und sie deshalb nicht in Anspruch nehmen. Also das ist für die Familien, die davon profitieren, ja eine absolute Verbesserung, egal was am Ende in diesem Bundeshaushalt drin steht. Wir müssen trotzdem weiter dranbleiben, darüber zu reden, was heißt denn Teilhabe für Kinder und Jugendliche und was brauchen Kinder und Jugendliche, damit sie wirklich an der Gesellschaft teilhaben können. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das ausgestaltet ist. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, um 11 Uhr haben die eine Pressekonferenz gehalten, heute ja frisch, ne? Mhm. Und ich habe mal reingeschaltet, aber die Details sind uns jetzt noch nicht zugegangen, deswegen ist es relativ schwer, da was zu sagen. Klar, zwischen dem, was sie Lisa Paus mal als Ziel ausgegeben hat und der Zahl, die da jetzt heute rausgekommen ist, klafft eine große Lücke. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, jetzt erstmal diesen Einstieg zu machen. Und dann auch mal zu gucken, wie wird das in Anspruch genommen, was fehlt denn dann vielleicht noch, das merkt man ja dann. Und dann muss man halt weiter dafür kämpfen, dass da mehr Geld noch mit reinkommt.
Wir werden das weiter beobachten. Ich finde es auf jeden Fall ein Riesenerfolg, dass es jetzt eben dann auch beschlossen wird. Und vielleicht als abschließende Frage, Katharina, du bist jetzt seit 2,5 Jahren Ministerin. Was war das Highlight, was hätte nicht sein müssen in den 2,5 Jahren?
Naja, nicht hätte sein müssen ein Krieg. Das ist schon, das hat diese Amtszeit wirklich massiv bislang auch geprägt, würde ich sagen. Was war das Schönste?
Oder Aufregendste oder in Erinnerung bleibendste?
Ich war mit dem Bundespräsidenten, das war auch so ein ganz aufregender Termin, das erste Mal die Ministerpräsidentin vertreten, als der Bundespräsident kam. Das sind aber auch so Termine, wo man danach denkt, puh, das brauche ich auch nicht jeden Tag.
Weil es so viel formell
ja,
ist weil,
oder was? Ja, da ist also 50 Journalisten, die ganze Zeit vor einem stehen und die interessieren sich ja nicht für mich, ne? Die interessieren sich ja für ihn. Und aber wir waren beim Gerhard Trabert bei seiner Einrichtung Armut und Gesundheit, die hier in Mainz ganz ganz wichtig ist, weil die ganz viel medizinische Versorgung, aber auch soziale Versorgung für obdachlose Menschen machen. Und angesiedelt, da ist eine Stelle, für die habe ich mich als Abgeordnete sehr stark gemacht. Mhm. Und zwar die Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Und die haben wir dann auch besucht und da waren dann auch mehrere Leute, denen das dann gezeigt wurde, wo die dann halt sozusagen als Beispiel dienten, was für eine tolle Arbeit die Clearingstelle macht. Und das war, da saß ich dann da so neben dem Bundespräsidenten und dem wurde dann sozusagen gezeigt, wie toll das Projekt, für das ich mich sehr eingesetzt habe und die Finanzierung besorgt habe, arbeitet. Das ist, sind schon so Momente, die behält man
stolz
in, ja, genau, ja, die behält man in guter zurecht. Erinnerung, ja.
Katharina, vielen, vielen Dank für heute, für das Gespräch, dass wir kommen durften nochmals.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hat viel Spaß gemacht.
Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Wenn du Zeit hast, melde dich, dann kommen wir wieder nach Mainz. Es gibt bestimmt immer etwas zu besprechen. Und ja, vielen Dank für heute.
Gerne.